Schön, hörst du hier den Podcast vom christlichen Treffpunkt Zug. Wir wünschen dir eine inspirierende Zeit. Genau, lassen wir die Kinder noch gehen. Und die Kinder, die da sind, vielen Dank, wenn ihr mir ein bisschen zuhört zwischendurch. Das wäre mega lieb. Und die Erwachsenen natürlich auch. Wir starten mit unserer neuen Serie zum Thema Gebet. Es ist eine Serie, die John Mark Comer, ein bekannter amerikanischer Pastor, hat ein Buch geschrieben, das kommt jetzt dann gleich raus, aber hat schon eine Podcast-Serie zu diesen geistlichen Disziplinen gemacht. Das heißt Practicing the Way, und da haben wir das ein bisschen abgeschaut. Und da werden wir immer wieder mal übers Jahr hindurch ein Thema anschauen miteinander. Und da starten wir jetzt eben mit dem Thema Gebet. Und die nächsten 4 Sonntage, oder eigentlich 5, weil nächsten Sonntag ist ja der Allianzgottesdienst, werden wir darüber austauschen. Heute geht es darum, zu Gott sprechen. Gebet ist ja wie so ein Überbegriff über ganz viele verschiedene Dinge, wie wir mit Gott kommunizieren. Und da gibt es ganz verschiedene Arten, und wir nennen das Gebet. Bei den meisten geistlichen Disziplinen wie Fasten oder Stille. Kommt der jetzt rein? Stille, Fasten und Stille. Die haben ja, wie gesagt, man fängt an und man hört auf. Aber Gebet ist das wie anders. Gebet, das Ziel vom Gebet ist es, dass wir wie letztendlich in einen ständigen Dialog mit Gott hineinkommen. Dass wir mit ihm konstant verbunden sind, ohne Ende. Das wäre so sein Wunsch. Jetzt weiß ich nicht, wie es dir geht mit dem Thema Gebet. Es ist ja auch so ein bisschen ein heikles Thema, merke ich immer wieder, wenn ich mit Leuten spreche. Vielleicht bist du relativ neu im Glauben und es geht dir ähnlich wie den Jüngern und du fragst dich, ja, wie geht das jetzt mit dem Gebet? Zu wem muss ich jetzt sprechen? Muss ich jetzt dem Heiligen Geist oder Jesus oder Gott ansprechen? Wie geht das jetzt? Und wann soll ich beten? Und eben wie und was? Vielleicht bist du an diesem Punkt. Vielleicht betest du schon Jahrzehnte, du hast deinen Rhythmus und es geht dir gut mit Gebet. Oder vielleicht bist du auch frustriert. Du hast schon gebetet und es ist nichts passiert und irgendwie hast du das Gefühl, ja, Gott macht das sowieso, was er will. Also wenn es dann sein muss, dann bete ich dann halt mal. Egal wo du bist, aber ich lade dich einfach ein, mitzukommen in diese Serie hinein und nicht auf mich zu hören, aber auf Gott zu hören, was er dir jetzt in dieser Serie sagen möchte und was vielleicht auch bei dir im Thema Gebet dran ist. Wir werden über diese Wochen so 4 Themen miteinander anschauen. Geht's? Oder nicht? Ich glaube auch, Johannes. Kannst du mir eins weiter? Genau. Heute fangen wir an mit zu Gott sprechen, dann mit Gott reden, auf Gott hören und bei Gott sein. Irgendwo baut das auch so ein bisschen aufeinander. Aber irgendwo ist es auch alles so ineinander verwoben. Und je nachdem, wie lange du schon mit Gott unterwegs bist, gibt es manchmal mehr Zeiten, wo du einfach auf Gott hörst, still bist vor ihm. Manchmal gibt es Zeiten, wo du ihm deine Anliegen bringst. Manchmal, wo du einfach ruhig bist vor ihm, einfach bei ihm bist, und das je nach Phase im Leben oder je nach Gebetszeit, hast du alle 4 Punkte drin oder nur eines, ist es ganz unterschiedlich. Und auch bei mir, es gibt Zeiten, wo ich fast nur Lobpreis mache, Zeiten, wo ich viel mehr Fürbitte mache, Zeiten, wo ich alles mache, Zeiten, wo ich einfach ruhig bin, und es ist völlig okay. Und Gott möchte so mit uns da zusammen unterwegs sein. Denn letztendlich soll alles dazu dienen, Gott näher zu kommen. Näher in seine Gegenwart, näher in seine Arme, näher seine Liebe entdecken. Und was auch immer dir dazu hilft, brauche es.
Probier Neues aus, sei mutig.
Denn Gebet, das ist unsere Kommunikation mit Gott. Und wie in jeder Beziehung ist Kommunikation etwas vom absolut Wichtigsten. Ich weiß noch, Heather und ich, wir haben unseren Morgen zusammen, einmal in der Woche, der ist sakrosankt, würde ich fast sagen. Es gab auch eine Zeit in unserem Leben, wo wir gemerkt haben, als die Kinder klein waren, wir plötzlich wie gespürt haben, unsere Beziehung fängt an, auseinanderzudriften. Und wir haben gesagt, hey, wir müssen da ganz bewusst dagegen wirken. Die Kinder, es gab viel zu tun mit den Kindern. Wenn du nach Hause kommst vom Arbeiten, kamen die Kinder. Heather war froh, sie ein bisschen mir zu übergeben. Sie hatte dann noch genug mit Haushalt und allem. Und bei mir noch die Feuerwehr zwischendurch. Wenn ich dann endlich nach Hause kam, kam noch der Feuerwehralarm. Und wieder war ich weg und so. Und alles hat uns versucht, von Gott wegzunehmen. Oder voneinander. Jetzt, Gott, lass mich noch kurz raus hier. Voneinander in unserer Beziehung am Gericht müssen ganz bewusst unsere Zeiten einplanen. Ich weiß noch, das war am Anfang etwas schwierig, weil wir, wie gesagt, haben, lasst uns in der Agenda einen Punkt setzen, wo wir ganz bewusst zusammen verbringen. Wir haben gesagt, ja, aber wir lieben doch einander. Wir brauchen doch keinen Punkt in der Agenda. Wir sind doch kein Termin. Und wir haben gesagt, doch, das braucht es. Und wir haben das angefangen. Und ich bin so dankbar, dass wir das angefangen haben und bis heute so durchziehen mit diesem Morgen, wo wir zusammen verbringen. Und das hat vielleicht, ich weiß nicht, wie es anders rausgekommen wäre, unsere Ehe auch gerettet. Und wir haben damals auch gesagt, wir können verstehen, wie Paare auseinanderdriften und wenn sie dann nicht mehr die Kinder das verbindende Element haben, dass sie plötzlich nichts mehr haben, worüber sie noch sprechen können. Und wir haben damals bewusst gesagt, das soll uns nicht passieren. Wir wollen diesen Zeiten einplanen, damit wir eben nicht so auseinanderdriften. Und diese Zeiten, das ist ja dann nicht nur an diesem Morgen, wo wir zusammen sprechen, sondern da passiert etwas, das dann Auswirkungen hat in unsere ganze Beziehung hinein und wird dann auch eben im Alltag spürbar. Und ich denke, genau so ist es mit Gott. Wenn wir nicht uns da ganz bewusst Zeiten einplanen, dann fängt das an, auseinanderzudriften. Ganz subtil. Und dann das, was dir Gott schenken möchte, fängst du plötzlich an, mit anderen Dingen aufzufüllen. Diese Liebe, diese Intimität, diese Nähe, die Gott dir geben möchte, musst du plötzlich anfangen, mit anderen Dingen zu füllen. Hat noch mehr Netflix-Serien schauen. Also ich schaue zwischendurch auch Netflix-Serien, ich will das nicht verteufeln. Aber plötzlich merkst du, wenn das deine Zeit mit Gott anfängt zu ersetzen, dann wird es gefährlich. Und ich möchte, wenn du nicht so wirklich fixe Zeit mit Gott hast, möchte ich dich, vielleicht ist das der Punkt für dich, da etwas zu tun. So möchte ich anfangen mit einem kurzen Austausch mit dir. Was ist deine größte Herausforderung beim Beten? Und wieso möchte vielleicht Gott, dass du betest? Tausch das kurz zu zweit oder am Tisch, wo er sitzt, ganz kurz, 2-3 Minuten zusammen aus. Achtung, fertig, los. Und dann kann Lucien zu mir nach vorne kommen.
für die Gebetshöhe.
Also, wir würden langsam weiterfahren, sonst könnt ihr dann sicher auch noch während dem Mittagessen, heute ist ja mit Mittagessen, noch zusammen da weiter austauschen. Ich habe Lucien gebeten, so als Glaubensheldin schon jahrelang, kurz mit mir ein bisschen über ihr Gebetsleben zu sprechen. Ich möchte immer wieder in dieser Serie einzelne Leute mal einplanen, dass sie uns ein bisschen erzählen, wie Sie beten. Und so meine erste Frage an Lucien ist, ja, wann betest du eigentlich?
Ja, meine Gebetszeit ist täglich am Morgen, gleich nach dem Frühstück. Und dann natürlich über den ganzen Tag. Da gibt es viele spontane Bitt- und Dankgebete.
Super. Ja, und wie betest du jetzt, Lucien?
Ja, ich bete mit Kopf und Herz. In Beziehung und Gemeinschaft mit Gott zu kommen. Wenn keine Worte kommen, halte ich Jesus mein Herz hin. Er weiß, was darin ist.
Super. Ja, was betest du jetzt da?
Was ich da bete? Ja. Einfach, was mir mein allererstes Gebet am Morgen ist, zum Heiligen Geist für Weisheit. Und da bitte ich einfach, dass er mir die Weisheit gibt, was immer der Tag bringt. Und ich am rechten Ort bin, die rechten Worte habe, den rechten Blick habe. Ja, das sind so die Gebete, die sehr wichtig sind und dann natürlich für Familie und auch für Gemeinde immer. Ja, das sind. Und natürlich, wenn ich Nachrichten höre, dann gibt es eine ganze Serie, wo man kann beten kann für all die Kriegsgefangenen und Menschen im Krieg.
Ja.
Menschen, die Hunger haben.
Ja. Und jetzt in all dem drin, hat sich jetzt da über die Jahre dein Gebetsleben verändert?
Ja, da noch beim Was betest du? Das auch viele Dankgebete natürlich,
ja.
Und um Vergebung, immer wieder um Vergebung. Und da brauche ich dann Psalmen und die Waffenrüstung.
Ja.
Und mein Gebetsleben, es ist über die Jahre vielleicht intensiver wurde und auch immer persönlicher. Ja, das wirklich wie eine Gemeinschaft ist. Ja. Also, reden wie zu einem Freund.
So schön.
Ja, das ist.
Ja, das super. Ist es, ja. Danke vielmals, Lucien. Mega lieb. Danke. Es gehört doch oft Lucien zu. Wenn ihr noch Fragen habt, ist mega lieb, Lucien, dass du uns dort, dort mitgenommen hast. Ich merke immer wieder, wenn wir mit Leuten reden, dass sie, ich spüre auch eine gewisse eben Enttäuschung, weil vielleicht nicht das passiert in dem Gebet, was sie sich vorgestellt haben, oder für das, was sie gebetet haben. Sie sind desillusioniert. Sie haben das Gefühl, es bringt ja nichts, Gott hört mich ja nicht. Ich habe schon mit Leuten geredet, wo ich gemerkt habe, die schämen sich. weil nicht das passiert, was sie erwarten. Und dann haben sie das Gefühl, ja, da muss ja noch Sünde in meinem Leben sein. Oder ich bin einfach nicht gut genug. Sie hören auf. Oder lassen es einfach sein. Ich habe, glaube ich, noch nie jemanden getroffen, der gesagt hat, Halleluja, mein Gebetsleben ist einfach super und ich bin total happy, wie das ist. Irgendwie spürt man immer wieder so, gerade beim Thema Gebet, so latent das Gefühl, nicht zu genügen. Und irgendwo finde ich das ganz schade. Bei etwas so Tollem, bei etwas so Tiefem, bei etwas so Wunderbarem. Und ich wünschte und hoffe auch durch diese Serie, dass wir dem etwas entgegenwirken können. Und dass es ein positives Gefühl da entwickeln kann und wir wieder eine neue Sehnsucht, eine neue Leidenschaft fürs Gebet entwickeln können. Nicht, weil wir eben müssen, sondern weil wir wollen, weil wir spüren, was es mir bringt. Und dass wir eben nicht klein beigeben all diesen Anforderungen des Alltags, sondern dass wir bei Gott erwarten, dass wir, wenn wir mit ihm zusammen sind, dass er all unsere Bedürfnisse, all unsere Leidenschaften füllt. Und dass wir nirgends anderen, dass es keinen besseren Ort gibt, als das bei ihm füllen zu lassen. Auch Jesus, wenn wir sein Leben anschauen, immer wieder sehen wir bei Jesus, wie er sich zurückzog, sich den Anforderungen der Menschen, der Jünger, der Welt entzog und bewusst Zeit nahm, wo er ganz allein mit seinem Vater zusammen war. Und ich denke, wenn Jesus das braucht, umso mehr brauchen wir das auch. Aber eben, es sind so viele Anforderungen und die Medien, die uns wollen, WhatsApp musst innerhalb kürzester Zeit zurückschreiben, Mails, Telefonate, all diese Dinge. Aber Gott möchte, dass wir diese Zeit mit ihm einplanen. Und damit auch sagen, hey, du bist wichtiger als all diese Dinge und ich habe ein Vertrauen in dir, dass du mir all diese Dinge erfüllen kannst, dass du das stillen kannst, meine Bedürfnisse in meinem Leben. Die Jünger, Nathalie hat schon gesagt, in Lukas 11,1, fragten genau das. Jesus hatte unterwegs Halt gemacht und gebetet. Darauf bat ihn einer seiner Jünger, Herr, lehre uns zu beten. Auch Johannes hat seinen Jüngern beten gelehrt. Ist ja noch spannend, oder? Es gibt keine andere Stelle, wo die Jünger Jesus fragen, lerne uns Dämonen auszutreiben. Es gibt keine Stelle, wo sie sagen, lerne uns barmherzig zu sein. Lerne uns für Heilung zu beten. Gibt es nicht. Aber es gibt eine Stelle, wo steht, lerne uns zu beten. Ich denke, die Jünger sahen, wie Jesus verändert von seinen Gebetszeiten zurückkam. Sie spürten, dass diese Zeiten mit seinem himmlischen Vater etwas bei ihm bewirkten. Sie spürten, dass da irgendetwas Geheimnisvolles passiert, was sonst nirgends passiert. Und deshalb sagen sie, hey, wir wollen das auch können. Wir wollen auch lernen, wie wir in diesen Zeiten da mit Gott unterwegs sein dürfen. Und wir lesen es da, Johannes hat es auch gemacht. Wir wissen, dass die meisten Rabbis, oder eben Johannes, wie da an dieser Stelle, das waren ja die Pastoren der damaligen Zeit, die Rabbis, wie sie ihre Jünger ganz so individuelle Gebete gelernt haben. Und so war es wie normal für die Jünger zu fragen, Jesus, lerne uns ein Gebet. Die anderen tun es auch und wir wollen lernen, weil Gebet ist etwas so wichtig. Und Jesus lernt sie dann oder wandelnd ein bekanntes Gebet der damaligen Zeit, das Kadasch, lernte er sie, also er wandelt es um, macht es persönlich und das finden wir dann eben im Unser Vater drin und macht es aber ganz persönlich. Wir haben es heute schon zusammen gebetet auf Schweizerdeutsch, hier noch die hochdeutsche Version. In Matthäus finden wir dann, wo Jesus dann eben sagt, darum sollt ihr so beten, Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern löse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wunderbar. Und ich möchte mit euch anschauen, so vier Punkte aus dem ersten Teil dieses Gebets. Bevor es dann ums Bitten geht, das kennen wir ja alle, Gott bitten, aber wie so vier Prinzipien aus diesem ersten Teil des Unser Vaters. Das Gebet startet mit dieser Proklamation. Unser Vater. Ich weiß nicht, wie du denkst über Gott, was dein Gottesbild ist. Vielleicht ist du änderst so deine Vorstellung, das ist der strenge Vater, den wir nie genügen. Und je nach Vaterbeziehung ist das eben eine schwierige Geschichte, dieser unser Vater. Ich merke immer in der Seelsorge, vielleicht noch fast ein bisschen mehr bei den Männern, wie sie immer wieder diese Vaterwunde haben. Weil sie ihrem Vater nie genügt haben. Und das immer noch dem am Nachjagen sind und das dann auf Gott übertragen. Jetzt muss ich. Aber was lernt uns da Jesus? Unser Vater, er ist der Vater, der dich zuerst geliebt hat. Der dich schon liebte, als du noch im Bauch deiner Mutter warst, als du noch nicht einmal geboren bist. Er ist der Vater, der nie aufhören wird, dich zu lieben und nichts und niemand kann dich von dieser Liebe trennen. Wir sprechen von diesem Vater. Und es ist auch spannend, Jesus führt hier für die Juden etwas vollkommen Neues ein. Gott als Vater zu bezeichnen, das findest du vorher nie so in der Bibel. Diese Nähe, diese Intimität, die möglich wird durch das, was Jesus Christus getan hat. Es ist absolut revolutionär, Gott als Vater zu bezeichnen. Aber eben diese Vatergeschichte, das steht und fällt mit unseren Gebeten. Was für ein Vaterbild hast du da? Und so wie Jesus seine Jünger fragte, wer bin ich von euch, fragt dich auch Gott, der Vater, wie siehst du mich? Wer bin ich für dich? Denn dieses Vaterbild, dieses Bild, das wir von Gott haben, ist auch immer das Erste, dass Gott, oder eben nicht Gott, der Teufel angreift. Hat Gott das wirklich gesagt? Ist er wirklich so liebend? Genügst du wirklich? Reicht es? Und so ist es eben nicht der strenge Vater, sondern Jesus lernt uns hier in diesem Gebet eben, dass Gott der Vater ist, der nie aufhört, uns zu lieben. Und das ist wie die Grundvoraussetzung für jedem unserer Gebete, dass wir das klären. Hat sich da etwas Falsches eingeschlichen? Oder ist da diese vertrauensvolle, tiefe Beziehung zu Gott dem Vater, diese intime Nähe zu Gott dem Vater? Und so geht es weiter. Unser Vater im Himmel. Jetzt weiß ich nicht, was dir da in den Sinn kommt. Vielleicht denkst du da, ja, es ist dieser ferne Gott im Himmel. Vielleicht ist das dann ein Bild. Aber was lernt uns da Jesus? Himmel. Eigentlich heißt es Himmel. Es ist das Wort, was da steht, ist eine Mehrzahl. Und wenn wir an Himmel denken, ist es oft eben ein Ort, der weit weg von uns ist. Aber eigentlich eine bessere Übersetzung für dieses Wort Himmel, da wäre Luft oder Atmosphäre. Gott, der du Luft und Atmosphäre bist. Luft, wo ist die Luft? Die ist da. Die spürst du auf der Haut. Die hast du in deinen Lungen, in dem Blut drin. Die ist in dir, um dich. Die ist dir ganz nahe. Und das ist eben nicht der ferne, distanzierte Gott irgendwo im Himmel, der vielleicht, wenn ich Glück habe, mein Gebet erhört. Sondern der Gott, der mir näher ist, vielleicht manchmal sogar näher, als ich mir selber bin. Der um mich ist, an mir, in mir. Und genau das will Gott klären am Anfang. So lernt uns eben Jesus, Gott, der uns so nahe wie Luft ist. Gott ist dieser liebende Vater, der uns immer nahe sein will. in unserer Nähe sein will. Und es ist wie so die Plattform unserer Gebete. Und es ist so wichtig, wenn wir vor Gott kommen, dass das klar ist. Und dann geht es weiter. Dein Name werde geheiligt. Und ich weiß jetzt nicht, was da wieder deine Vorstellung ist, wenn du vor ihn kommst. Gott, der mich nur mit Furcht und Zittern nähern kann. Ist das da dein Bild? Und vielleicht hast du dich auch schon gefragt, wieso müssen wir jetzt da Gott heiligen? Braucht er das? Hat er irgendwo ein Problem und jetzt muss ich ihn da anbeten, um ihn zu stärken? Nein, natürlich nicht. Aber ich brauche es. Ich komme aus dieser Welt heraus. Ich komme aus all den negativen Gedanken oder all dem Schwierigen, was ich gerade erlebt habe. Und deshalb ist es so wichtig, dass ich mir jetzt bewusst mache, jetzt komme ich in diesen heiligen Raum zu meinem Gott. In seine liebende Nähe. Ich verlasse jetzt die Realität dieser Welt und komme in eine neue Realität hinein, in Gottes Realität, die vielleicht ganz anders ist, weil er die Dinge ganz anders sieht, als ich es sehe. Und dass ich mir das auch bewusst mache im Gebet. Jetzt gibt es eine Veränderung da. Das war wie Moses beim brennenden Busch, oder wo Gott aus dem Busch heraus spricht und sagt, zieh die Schuhe aus, das ist heiliger Boden. Und wenn ich ins Gebet hineinkomme, es ist heilig, weil ich zu diesem heiligen Gott hineinkomme, in seine Gegenwart. Und das muss man vielleicht zuerst im Gebet meiner Seele sagen. Wie David in dem Psalm, Seele, was bist du so betrübt? Jetzt kommen wir zu diesem heiligen Gott. Und jetzt lasst uns hören, was er uns aus seiner Heiligkeit heraus sagen will. Was hat er da für uns parat? Was will er uns sagen? Dieser Gott, wo ich sein Sohn und seine Tochter sein darf. Sein Erbe, der alles für mich bereit hat. Wo es keinen Mangel gibt, sondern nur Liebe und Annahme und seine Gegenwart. Und diesen Gott, den will ich heiligen und das kann ganz unterschiedlich sein durch Lobpreis, durch die Gottesnamen, die man aufzählt oder einfach sich bewusst machen dieser Heiligkeit im Dank. Und wie oft kommen wir mit all unseren Forderungen da zu Gott und bringen ihm unser ganzes Ding, was wir da jetzt haben wollen und müssen und was er jetzt alles erfüllen muss, weil wir vielleicht noch nicht begriffen haben, dass gerade in seiner Gegenwart er mir ganz viel erfüllen will. Aber das kann er mir nur erfüllen, wenn ich mal loslasse und sage, jetzt bin ich mal einfach hier vor dir. Wie Jesus, wenn er sich Zeit nahm, auf einen Hügel zu gehen oder einen Ort, wo es still war, einfach vor seinem Vater stand und einfach dankbar war. Diese Gegenwart hineinkam, genauso wie Gott, wenn wir beten, dass wir in diese heilige Gegenwart hineinkommen, im Vertrauen, dass er uns unsere Bedürfnisse erfüllt. Und so möchte er, dass Gott, der mich einfach, so ist er eben der Gott, der mich einfach in seine Heiligkeit einlädt. Ich darf da einfach hineinkommen. Unglaublich. Und in dieser Heiligkeit vielleicht merken, dass all die anderen Dinge, die ich jetzt da mitgeschleppt habe, vielleicht gar nicht mehr so wichtig sind. Und ich da so erfüllt werde, so berührt werde, dass ja, jetzt gewisse Dinge vielleicht nicht mehr wichtig sind. Oder den Fokus sich verändert für diese Dinge. Ist gut. Letzter Punkt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Jetzt gehen wir langsam ins Bitten hinein. Bis jetzt war noch keine Bitte da. Es war nur dieses mir Bewusstsein machen, wo ich da bin. Bei wem ich da bin. Und ich weiß nicht, wie da dein Denken ist. Und vielleicht ist da dein Denken, ja, was geschieht, geschieht ja sowieso. Wieso muss ich noch beten? Aber dieser Satz, Gottes Reich soll geschehen, sein Wille soll geschehen, sein Reich soll kommen, zeigt uns eben auch, dass es noch nicht so weit, dass wir noch nicht da sind. Gottes Reich ist noch nicht voll da. Gottes Wille ist noch nicht voll passiert. Wir sind da noch mitten in einem Prozess drin. Weil da gibt es ein anderes Reich, das Reich der Dunkelheit, das da auch am Kämpfen ist. Und dass ich mir da wieder bewusst werde, ja genau, auf welcher Seite stehe ich? Ja, jetzt stehe ich eben nicht mehr. Jetzt mache ich den Schritt aus diesem Reich der Dunkelheit, Gottes Reich, in diese Gegenwart von seiner Heiligkeit hinein. Und Gottes Reich ist Liebe, ist Gerechtigkeit. Und das will er in dieser Welt wiederherstellen. Und zwar durch dich und durch mich. Und oft verkürzen wir das, es geht nur darum, Menschen zu bekehren. Und das ist wichtig, versteht mich bitte nicht falsch. Aber Gottes Reich hineinzubringen, diese Welt ist so viel größer. So viel breiter. Ist so viel mehr. Und ich habe auch schon Leute gesagt, die haben gesagt, ja, dieses Dein Reich komme, dein Wille geschehe, weil es ist alles so schlimm hier, es ist ein Gebet der Verzweiflung. Nein, ist es nicht. Sondern es ist eine Einladung, mitzuhelfen, mitzukämpfen. Eine Erinnerung an unseren Auftrag. Gott sagt, hey, ich will dieses Reich, mein Himmel durch dich in diese Welt bringen und du bist da Teil davon. Ich will das mit dir zusammen machen. Es ist Gottes Einladung, dass er sein Reich, sein Wille in meinem Leben, in meiner Familie, in meiner Nachbarschaft, in meinem Arbeitsfeld weiterentwickeln will, wachstümlich sein will. Er will dich und mich brauchen. Und deshalb hat er uns den Heiligen Geist gegeben, dass wir das eben nicht aus eigener Kraft tun müssen, sondern in Zusammenarbeit mit ihm. Und so ist das, was Jesus uns da lernt. Gott, der mich einlädt, mit ihm sein Reich zu bauen. Was? Ist doch so genial. Er glaubt an dich. Er vertraut dir, weil du sein Sohn und seine Tochter bist und er will mit dir zusammen sein Reich bauen. Wo immer er dich hingestellt hat. Und so sind diese vier Punkte so eine wichtige Grundlage für unsere Gebete, dass wir immer uns das wieder bewusst machen. Und deshalb lernt Jesus das so seine Jünger und sie dürfen dort drinnen gehen. Er lernt sie so zu beten. Und es ist ja noch spannend, weil Jesus da seine Jünger fragt, wie sollen wir beten? Sagt er nicht einfach, ja betet, was ihr gerade so auf dem Herzen habt. Sondern er gibt ihnen ein vorgefasstes Gebet. Und ich weiß, bei uns Freikirchlern ist das ein bisschen verpönt, vorgefasste Gebete. Oder bei gewissen Menschen spüre ich das manchmal so ein bisschen. Aber ich merke, wie auch mir manchmal so ein vorgefasstes Gebet hilft. Gerade in schwierigen Situationen, in Krisen, wo ich mich nicht fokussieren kann, wo ich ein Gebet, sei es das Vater Unser oder der Psalm 23, wo ich einfach den hervornehmen kann, wo meine Gedanken davon galoppieren, gibt es mir wie so ein Gerüst, wo ich mich daran festhalten kann und dann dieses Gebet anfange zu proklamieren. Und deshalb ist es eben auch wichtig, dass wir so vorgefasste Gebete haben, die uns da helfen. Und die Bibel hat verschiedene, so, sei es Psalmen oder eben Bibelverse oder Lobpreis. Oder in der Kirchengeschichte gibt es verschiedene vorgefasste Gebete. Und ich habe euch hinten eine Kopien hingelegt mit ganz vielen verschiedenen so vorgefassten Gebeten. Weil ich merke, die können uns helfen. Und wie gesagt, Gott erwartet kein perfektes Gebet von dir. Ich weiß auch am Anfang, als ich Christ wurde und da alle um mich diese wunderbaren, heiligen, gesalten Gebete gesprochen hatten. Und es war mir so peinlich. Und ich wusste nicht, was beten. Und ich weiß doch, als ich mich noch nicht für Jesus entschieden, ging ich mit in ein Jungschilager, um da beim Kochen zu helfen. Und dann hat der Leiter gesagt, Danu, kannst du beten? Und ich hatte keine Ahnung, was ich da sagen soll. Und fühlte mich so unheilig. Und dann habe ich, Gott sei Dank, hatte ich ein vorgefasstes Gebet gewusst, dass wir immer zu Hause am Tisch gebetet haben. Und dann habe ich das gebetet. Und bei einem hilft das freie Gebet und sie fühlen sich da total wohl und das ist ihre Art. Bei anderen sind es vorgefasste Gebete, die helfen. Und wenn Heather und ich unseren Morgen haben, zum Beispiel, wir haben 5 Fragen, die wir immer durchgehen. Und ich habe das auch schon anderen Leuten erzählt, die haben gesagt, ja, das brauche ich nicht. Wir können auch sonst zusammen reden. Ich dachte, das ist doch super, uns hilft's. Diese 5 Fragen, die wir immer da wieder zusammen miteinander besprechen. Und da denke ich, es ist wichtig, dass wir das eben nicht gegeneinander ausspielen, weil das Ziel ist immer dasselbe, näher zu kommen, mehr Intimität, näher in Gottes Gegenwart hineinzukommen. Und sei das jetzt durch vorgefasste Gebete, durch freie Gebete, was auch immer dir hilft. Weil das ist Gottes größtes Anliegen, dass du dir diese Zeiten nimmst, wo du mit ihm zusammen bist, dass du sie um sie kämpfst. Und ein Vers, der das so wunderbar ausdrückt, mit dem möchte ich aufhören, steht im Johannes 17, 21. Ich bete darum, sagt Jesus, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Sie in uns. Diese tiefe Vereinigung, diese unglaublich intime Nähe, die Gott, der Vater, mit Jesus hat, die möchte er auch mit uns haben. Aber es ist nur möglich, wenn wir uns diese Zeiten erkämpfen, herausnehmen, darum buhlen, dass wir diese Zeiten haben. Gottes Einladung an dich anzunehmen. Diesen Ort, wo wir ganz uns selber sein dürfen. Mit unserem himmlischen Daddy besprechen dürfen, was uns beschäftigt. Alle Schwierigkeiten in unserem Leben bei ihm deponieren. In diese Heiligkeit hineinkommen, wo seine unendliche Annahme ist. Und dass wir erleben dürfen, wie sein Wille, sein Reich immer mehr sich ausbreitet in meinem Leben. Und mir Mut und Kraft gibt, es hinauszutragen in diese Welt hinaus, zu den Menschen, die um mich herum sind. Aber das fängt immer im Gebet an. Und dazu ladet dich Gott heute einmal mehr ein. Amen.